Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Design Clubs.
Wie kann es gelingen, Menschen aus queeren Communities beim Kinderwunsch aus den Fesseln der Krankenkassen zu befreien? Wie kann eine Samenspende selbstbestimmt, genussvoll und in einem sicheren Raum verwendet werden? Und wie können ausgerechnet Designer darauf eine gute Antwort geben? Willkommen im DDcast. Mein Name ist Rainer Gerisch. In der letzten Ausgabe sprachen wir mit dem Schweizer, ja man kann sagen Allround-Aktivisten François Burkhardt über Design für die Öffentlichkeit. Und diese Woche geht es nun um Design für das sehr Intime. Es geht um Eigeninsemination, der fachliche Begriff für Selbstbefruchtung. Unser Gast, Juliane Kühr, ist Produktdesignerin. Sie hat ihr Bachelorstudium an der Hochschule der Bildenden Künste Saar im letzten Jahr abgeschlossen. Ihr Schwerpunkt liegt im Social Design, im Gender Design und bei der Inklusion durch Design. Sie betrachtet Design als ein Werkzeug zur Gestaltung einer gerechten und inklusiven Gesellschaft. Und dieser Überzeugung folgt auch ihre Abschlussarbeit Fruit, ein Sextoy-Set für die Eigeninsemination, das vor allem für Singles und queere Menschen eine Alternative zur klinischen Insemination bietet. Juliane Kühr hat für ihre Bachelorarbeit einen Sonderpreis der German Design Graduates des Rat für Formgebung gewonnen. Grund genug für uns, sie heute zu treffen. Inzwischen studiert sie an der HBK Saar im Masterstudium. Mit Juliane Kühr spricht jetzt mein Kollege Georg-Christoph Bertsch.
Ja, heute haben wir hier Juliane Kühr im Studio. Wie geht's?
Gut, danke. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass Sie extra aus Saarbrücken angereist sind. Wir haben mittlerweile immer mehr Gäste, die eben auch teilweise lange Strecken in Kauf nehmen. Ich würde sagen, wir steigen mal direkt ein. Das ist ein wunderbares Projekt, über das wir heute reden können und natürlich auch über die Motive dahinter. Das Projekt Fruit, wenn ich es richtig ausspreche, fasziniert mich auch deshalb, weil es im Design zwar eine Ergonomie der Hände oder des Körpers gibt, aber sehr wenig Wissen über die Ergonomie der Geschlechtsorgane. Und damit hat es ja zu tun. Worum geht's da eigentlich?
Worum es bei Fruit geht. Also Fruit ist ein Sextoy-Set für die Eigeninsemination, das eine Alternative bietet zur klinischen Insemination und ist vor allem eine Alternative für queere Personen und Singles, weil die am meisten auf eine Alternative angewiesen sind, dadurch, dass die finanziell benachteiligt werden. Krankenkassen übernehmen die hohen Kosten für die Personengruppe nicht und es kann auch aufgrund von Diskriminierung dazu kommen, dass die Personengruppe eben abgewiesen wird bei von Kinderwunschpraxen und dann sind die auf DIY-Insemination angewiesen. Und dafür braucht es oft dann Provisorien, weil es gibt keine Produkte auf dem Markt. Und deswegen, genau, habe ich ein Sextoy-Set entworfen, das diesen Prozess begleitet und optimiert.
Wir haben ja hier auf dem Tisch zwischen uns das Gerät in einer auch wirklich total durchgestalteten Verpackung. Was macht jetzt dieses Set hier? Ein wunderschöner, so leicht grünlicher Gelbton, so ein bisschen so ein grünlicher Grauton und weiß. Und natürlich, es sind drei Elemente. Das eine hat ja so ein bisschen so wie eine Phallusform, das andere hat, würde ich mal sagen, könnte man als Vaginaform, wie auch immer, beschreiben erstmal. Und da gibt es auch so ein drittes Element, das ich auch nicht so ganz zuordnen kann.
Genau, also es sind drei Toys. Es gibt zum einen einen Vibrator für die Insemination mit Penetration. Dann gibt es einen Cup für die Insemination ohne Penetration. Es kommt ja auch immer drauf an, was man halt bevorzugt. Und dann gibt es noch einen Masturbator für die Samenspende. Was nämlich so ist, dass es für die Eigeninsemination immer eine private Samenspende braucht. Mhm. Und genau, Samenbanken dürfen nicht an private Haushalte versenden. Deswegen braucht es immer eine private Samenspende. Und genau, also das Set optimiert den Prozess, indem es eine Choreografie schafft. Es fängt an mit dem Masturbator und der Samenspende und geht dann über zur Insemination mit Cup oder Vibrator.
Das ist ja ein Designprojekt. Also man ist ja, alles, was Sie jetzt gerade geschildert haben, hat ja sehr viel mit Medizin zu tun, eben auch mit den, also mit den massiven Problemen, die eben auch bestimmte Menschen innerhalb unseres medizinischen oder Versicherungssystems haben. Aber zunächst ist es ja mal ein Designprojekt, was im Rahmen einer Designstudie im Studium entstanden ist. Da kommen wir gleich nochmal drauf, was es mit dem Studium auch auf sich hat. Zunächst möchte ich nochmal auf den Namen kommen. Also dieses VRUIT, wie kommt dieser Name zustande?
Fruit, genau, ist halt ein Name, den ich gewählt habe. Weil ich wollte, dass man direkt irgendwie Assoziationen auch damit hat, also Fruit, Befruchtung und dann aber Fruit geschrieben mit V, weil das auch angelehnt ist an die niederländische Schreibweise, weil die Niederlande da total Vorreiter waren, was die gleichgeschlechtliche Ehe angeht und die damit einhergehenden Rechte, auch was Kindsadoption angeht. Genau, und da wollte ich eben das auch miteinander verbinden.
Das ist sehr interessant, weil das ja eine Würdigung sozusagen des gesellschaftlichen Diskurses in Niederlanden ist, also indem sie diesen Namen aufgreifen und sagen, okay, damit will ich darauf hinweisen, dass die Niederlande da weiter ist, als wir es sind.
Ja, aber bei uns tut sich jetzt auch zum Glück einiges, also was so Abstammungsrecht und so weiter angeht. Da passiert auch recht viel, aber genau, es gibt auf jeden Fall noch einige Baustellen und deswegen gibt es eben auch das Set.
Das ist ja, man kann ja sagen, es ist keineswegs selbstverständlich, dass ProfessorInnen eine derartige Aufgabe überhaupt annehmen. Also bei dem Sie davon ausgehen können, also die ProfessorInnen, dass Sie das nicht wirklich beherrschen können, weil zum Beispiel die Ergonomie der Geschlechtsteile nicht in Lehrbüchern zu finden ist, weil es ein durchaus tabubelastetes Thema ist. Gab es da irgendwelche Probleme jetzt im Rahmen Ihrer Arbeit, da die Betreuung zu finden?
Gar nicht, tatsächlich. Also ich studiere immer noch, ich mache da auch gerade meinen Master und einen Bachelor habe ich auch dort gemacht, Hochschule der Bildenden Künste Saar. Und natürlich war das für mich auch am Anfang, habe ich das auch schon gemerkt, ne? Dann beschäftigt man sich plötzlich mit Sextoys und weiß, okay, man muss das jetzt mit seinen Lehrenden besprechen, aber das war überhaupt kein Problem. Da gab es eine sehr große Offenheit und auch Neugierde. Und genau, das war dann auch eher sehr... Also ich bin da sehr, sehr stark in die Recherche gegangen, dadurch, dass es halt wenig genau zum Thema Ergonomie dort auch zu finden gibt. Und das war dann auch eher, ich gehe in die Research und bespreche das dann mit meinen Lehrenden und genau, habe mich da auf jeden Fall sehr unterstützt gefühlt.
Ich meine, Sie haben eben schon gesagt, das ist eine Bachelorarbeit. Ich meine, das ist mehr als erstaunlich. Also ich würde das, wenn ich das jetzt sehe, für eine wirklich ausgearbeitete Masterarbeit mindestens halten, wenn nicht für ein industrielles Forschungsprojekt. Also wie sind Sie denn innerhalb dieser sehr kurzen Zeit, die Sie für die Vorbereitung hatten, überhaupt so weit gekommen?
Das war ein Sprint. Okay. Auf jeden Fall. Also genau, das ist ja ein Semester Arbeit gewesen. Und als ich mich darauf festgelegt habe, dass ich da in der Richtung was machen möchte, wie gesagt, war es sehr, sehr viel Research-Arbeit und sehr viele, auf jeden Fall sehr viele Nachtschichten auch auf jeden Fall. Und genau, aber es ging ja dann auch danach noch weiter. Also nach dem Bachelor habe ich auch noch Förderungen bekommen und durch die konnte ich dann daran auch noch weiterarbeiten.
Sie haben ja vorhin gesagt, dass Sie eben im Grunde, was ja nicht unüblich ist für Industrial Design Projekte, eben Industriekontakte haben, in dem Fall eben zur Sextoy-Industrie, die sich ja natürlich eben logischerweise, sonst können Sie Ihre Produkte überhaupt nicht entwickeln, eben mit Geschlechtsorganen auseinandersetzen müssen. Mit wem arbeiten Sie denn dort zusammen? Sind es Entwickler oder auch GestalterInnen oder?
Also es ist jetzt nicht so, dass ich einen Hersteller habe, sondern es war immer so punktuell, wenn ich da Kontakt gebraucht habe, habe ich geschaut, wen kann ich da fragen oder wer hat Beziehungen und mich da dann vernetzt. Genau, und dann da spezielle Fragen gestellt habe. Es ist einfach so, dass wenn es auch um die Ergonomie geht, dass das Wissen ist, was nicht so leicht zugänglich ist. Und genau, habe da dann aber auch nicht nur mit Personen gesprochen, die Sextoys herstellen, sondern auch mit Hebammen oder GynäkologInnen, ReproduktionsmedizinerInnen. Also ich bin da sehr, sehr stark in den Austausch auch gegangen und habe dann aber auch natürlich selbst noch eine Recherche durchgeführt, geschaut, was gibt's auf dem Markt, wie ist das gestaltet und genau, also das ist in dem Bereich auch total wichtig, dass man da eben auch nochmal schaut, wie, was ist so regulär erhältlich?
Hm. Ich meine, es gibt ja an zwei Stellen eben, das hatten Sie vorhin schon erwähnt, dieses Thema der Stimulierung, also diesen Masturbator, den man eben braucht, um überhaupt eben die Samenspende generieren zu können. Und dann spielt ja auch, wenn ich es richtig verstanden habe, bei der Befruchtung eben auch eine Stimulation eine Rolle. Welche Rolle spielt denn der sogenannte Cervix-Orgasmus, also für dieses Funktionieren? Das habe ich nicht ganz, auch aus dem Material nicht ganz verstanden.
Also der Orgasmus allgemein spielt eine große Rolle, weil es gibt Studien, die das belegen, dass durch den Orgasmus es zur Kontraktion des Uterus kommt und dass der Samen, also das Ejakulat, durch diese Kontraktion weiter nach oben befördert wird. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Insemination ist viel höher, wenn es zum Orgasmus kommt. Mhm. Und deswegen eben auch Sextoy. Zum einen, weil es halt, wie gesagt, lustvoll auch so sein darf, aber weil es auch einen Vorteil hat, dass die Inseminationswahrscheinlichkeit auch steigt.
Mhm. Da stellt sich natürlich die Frage, also wie gehen Sie da im Grunde bei den Testreihen vor? Ich meine, Sie haben ja logischerweise eben jetzt nicht die Möglichkeit, das rein theoretisch zu entwickeln, sondern Sie müssen es praktisch entwickeln. Also irgendwer muss mit Ihnen zusammenarbeiten. Und bekommen die Probandinnen dann das Gerät mit nach Hause oder wie funktioniert das? Das ist ja jetzt auch für den Designprozess wichtig, wie die Interaktion also mit den dann doch letztlich auch Zielgruppen auch funktionieren kann.
Also es war von Anfang an ganz wichtig, auch mit Leuten eben zu sprechen, die von der Problematik betroffen sind, also die das auch später nutzen möchten. Und ich bin da eigentlich immer wieder auch in die Öffentlichkeit gegangen. Ich habe das Ganze vorgestellt, zum Beispiel auch schon bei einer Dragshow und wie gesagt, habe immer geschaut, mit wem kann ich sprechen. Und es haben sich dann auch einfach Menschen bei mir gemeldet, die gesagt haben, dass sie das gerne testen wollen. Und genau, wie das jetzt später aussieht, das muss ich noch ein bisschen herausstellen, weil dadurch, dass es zum einen Sextoy ist, aber auch ein Medizinprodukt, weil alles, was mit Insemination zu tun hat, ist ein Medizinprodukt, muss es auch noch, also muss noch eingeteilt werden, welche Medizinklasse das eigentlich ist. Und dann kommt es nochmal drauf an. Also welche Medizinklasse zeigt dann auch automatisch auf, welche Art von Tests man auch durchlaufen muss.
Sie haben ja da vorhin schon gesagt, dass Sie mit der queeren Community, auch mit dieser Drag-Show jetzt also mit Leuten zusammengearbeitet haben, die eben auch ein großes Interesse daran haben, also aus persönlichen Hintergründen, also da mitzuhelfen, sowas zu entwickeln. Also wie war denn eben wie läuft denn die Zusammenarbeit mit der Community an der Stelle?
Genau, also es ist eigentlich einfach immer sprechen, schauen, dass man da immer wieder ins Gespräch geht, das präsentiert, wie zum Beispiel jetzt bei der Drag-Show und dadurch dann eben auch auf Fehlerquellen eingeht und versteht, was die Zielgruppe eigentlich wirklich auch braucht und möchte. Und das mache ich auch nach wie vor, also dass ich immer wieder ins Gespräch gehe. Also es ist auch, genau, ob das jetzt im privaten Kontext ist oder ob das jetzt über solche Veranstaltungen läuft.
Wenn jetzt über diese Zielgruppen, also wenn man das mal genauer betrachtet und sagt, also welche Art von Zielgruppe, haben Sie schon angedeutet, aber wenn man das jetzt als Produkt entwickelt und sagt, naja, ich brauche irgendwie Personas von der Zielgruppe, um da eben auch möglicherweise Prognosen für Verkaufszahlen oder eben auch für geschäftliche Resultate vorlegen zu können, um Investoren zu gewinnen. Also wie beschreiben Sie die Zielgruppen oder wie differenzieren Sie die?
Genau, also ganz allgemein sage ich ja immer, es ist vor allem eine Alternative für queere Personen und Singles. Es ist aber, das Schöne daran ist es, dass es auch eigentlich für alle gedacht ist, ne? Also ob das jetzt Personen sind, die eine Erektionsstörung zum Beispiel auch haben, für Personen, die ein alternatives Familienmodell leben. Deswegen, ich glaube, Sie haben das vorhin ja auch angesprochen, das ist ein Tabuthema, das ist noch ein Thema, was noch nicht so wirklich in der Gesellschaft so besprochen wird. Diese ganzen Informationen sind nicht so einfach zugänglich, die ganze Thematik ist noch nicht so sichtbar. Und ich glaube, je mehr Sichtbarkeit das erlangt, desto mehr das mehr wird sich auch herausstellen, dass es eben für sehr, sehr viele Personengruppen gedacht ist. Dieses eine Persona beschreiben, das ist genau in dem Fall. Deswegen kann ich das, glaube ich, gar nicht so jetzt so direkt festlegen. Mhm.
Aber wenn Sie jetzt ein anderes Thema ist natürlich die User Story. Also was passiert? Also wie kommen die Leute damit in Kontakt und wie läuft dieser Prozess? Weil Sie haben ja im Grunde da mehrere Schnittstellen, haben wir ja vorhin schon besprochen. Also muss ich irgendeinen Samen irgendwo herkriegen. Ich muss ihn dann im Grunde auch, also sozusagen natürlich auch kühlen, logischerweise, damit er eben nicht beschädigt wird oder seine Fruchtbarkeit verliert. Und dieser ganze Prozess, also wie haben Sie denn das sich erarbeitet? Weil das ist ja in jedem Designprojekt eigentlich eine der großen Baustellen, also den Prozess wirklich zu verstehen, also die Use Story, den Use Case auch zu verstehen.
Absolut. Also ich bin da gestartet, indem ich mit einer Studierenden der Hebammenwissenschaften erstmal gesprochen habe und dann war ich auf einem Workshop von einem queerfeministischen Hebammenkollektiv, die über DIY-Inseminationen auch gelehrt haben. Und darauf hat auf jeden Fall meine Arbeit auch aufgebaut. Also da habe ich ganz viel mitbekommen. Und genau, bin dann auch da wieder immer ins Gespräch gegangen mit Menschen, die das schon gemacht haben, die das machen möchten, was die sich vorstellen. Und am Anfang war es auch tatsächlich so, dass ich das noch gar nicht so richtig gesehen hatte, auch dass es einen Masturbator braucht, dass es die Samenspende braucht, sondern ich bin am Anfang davon ausgegangen, es ist ein reines Toy für Penetration. Und dadurch, dass ich halt immer wieder dann ins Gespräch gegangen bin und immer tiefer in die Research eingestiegen bin, hat sich dann irgendwann eben auch dieses Problem ergeben mit der Samenspende. Ne? Samenspende, immer privat, Samenspende ist wahnsinnig sensibel, reagiert auf kleinste Umwelteinflüsse, darf die Temperatur nicht verlieren. Also wie optimiert man diesen Prozess? Und wie ist es eigentlich, wenn man nicht mit Penetration inseminieren möchte? Und so sind dann auch die anderen Toys dann dazugekommen, so nach und nach.
Ein Freund von mir ist Herzchirurg. Also da in dem Zusammenhang kenne ich eben das Thema der Organtransporte. Also der Notwendigkeit, eben über sehr kurze Wege irgendwie unter optimalen Bedingungen lebende Organe zu transportieren, also für den Samen. Also wie ist das denn zu verstehen? Also wie lange kann man das sozusagen, das Material überhaupt bewahren oder eben auch also funktionsfähig halten, wenn ich mal so ganz technisch sagen darf?
Das Problem ist, dass es dazu auch keine richtigen Studien gibt.
Okay, ja.
Also das muss wahrscheinlich dann auch nochmal in der Studie selbst rausgefunden werden, wie lange ist das eigentlich möglich. Mit den DIY-Anleitungen würde ich mal sagen, so maximal 20 Minuten. Okay. Es gibt Beispiele, da dauert es länger, es gibt Beispiele, da dauert es kürzer. Ne? Also 20 Minuten ist schon ziemlich lange. Und jetzt mit Fruit würde ich die ganze Zeit eigentlich auch gerne strecken. Also dass es auch vielleicht 2-3 Stunden isoliert werden kann, so dass es danach auch noch möglich ist. Weil das ist ja oft das Problem, dass es schnell gehen muss bei DIY-Inseminationen. Man hat nicht viel Zeit. Die Samenspende wird abgegeben und dann muss das Ganze direkt eingeführt werden. Man kann das überhaupt nicht lustvoll und sinnlich gestalten. Da bedarf es eine wahnsinnige Kreativität. Und genau deswegen habe ich da versucht, diese Choreografie eben zu optimieren und genau auch die Box, in der die ganzen Toys dann transportiert werden, auch so zu gestalten, dass die eben isolierfähig ist und den Samen auch befruchtungsfähig hält.
Sie haben jetzt mehrfach den Begriff Choreografie verwendet, den ich also im Designzusammenhang eigentlich gar nicht kenne, weil ich mich sehr darüber freue, dass er da auftaucht, der eigentlich aus den darstellenden Künsten kommt. Wieso verwenden Sie den Begriff Choreografie?
Also erstens ist es ja was, es ist ja eine sinnliche Angelegenheit. Also es ist ja auch sowas Schönes, ein Kind zu zeugen.
Eindeutig,
und deswegen
ja.
Finde ich, bedarf es auch so einem schönen Begriff Choreografie. Mhm. Also es ist ja was ganz, das steckt ja direkt auch schon so eine Leidenschaft eigentlich auch schon drin.
Das, wenn wir jetzt dieses Projekt als Vorbereitung einer wie auch immer gearteten Produktentwicklung betrachtet, das ist erstmal eine Bachelorarbeit, das ist eine außerordentlich intelligente und aufgrund dieser hohen Komplexität auch der sozialen Interaktion einfach wahnsinnig anspruchsvolle Geschichte, wo eben Medizin eine Rolle spielt. Sie haben vorhin schon gesagt, Recht spielt eine Rolle, natürlich eben auch gesellschaftliche Tabuisierungen, eben auch diese von Ihnen genannte Zielgruppe, die sich selbst irgendwie auch so teilweise in marginalisierten Situationen wieder findet. Also es hat eine hohe Komplexität. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, also haben Sie tatsächlich vor, das eben auch als Produkt in einer Serie zu produzieren oder ist es einfach nur so ein Gedankenspiel, was im Kontext dieser Studienarbeit entstanden ist?
Nee, ich habe tatsächlich, ist es das Ziel, das wirklich auch marktreif zu machen und dann auch produzieren zu lassen und genau. Deswegen habe ich auch eine Förderung bekommen von einem Verbundprojekt von Places2X. Das ist ein Verbundprojekt von meiner Hochschule und der Hochschule für Wirtschaft und Technik auch aus dem Saarland. Und jetzt habe ich eine weitere Förderung bekommen, Exist Women. Und versuche das eben so weit voranzutreiben, bis es dann wirklich erhältlich ist. Also das ist auf jeden Fall das Ziel.
wenn man jetzt nochmal genau auf dieses Objekt schaut, was hier auf dem Tisch steht, das kann man natürlich auch in den Links, die wir in den Shownotes drin haben, sich auch nochmal angucken und ist einiges verlinkt, also sozusagen zu Funktionalität und so weiter. Das ist ja ein sehr durchgearbeiteter Entwurf, eben auch in der Kürze der Zeit, eben erstaunlich, auch mit der bestimmten Ästhetik. Also wie würden Sie es denn beschreiben, wie das jetzt von der Ästhetik her aussieht?
Von der Ästhetik her würde ich sagen, es ist sehr zurückgenommen und das hat auch einen Sinn. Also Sie haben ja vorhin auch schon die Farbe angesprochen. Es ist so ein sehr dezenter Grünton, so ein leichtes Pistazie oder Salbei mit so einem Gelb auch darin. Und das hat auch den Grund, dass es ja nicht um das Produkt an sich geht, sondern es geht um die Menschen, die das Produkt benutzen. Und deswegen sollte es eben sich auch zurücknehmen und genau diesen dem Akt der Kinderzeugung eigentlich auch den Raum bieten. Also es soll kein Showstopper sein, sondern soll sich da einfügen und genau das Ganze unterstützen.
Wenn wir jetzt mal ans Anfang des Projektes zurückgehen, Sie sagten, das war ein Semesterprojekt, das Sie eben wahrscheinlich auch von sich aus entwickelt haben. Ich nehme nicht an, dass es irgendwie von den Dozentinnen formuliert wurde. Wie ging das los und was war der Ausgangspunkt dafür? Also wieso haben Sie dieses Projekt eben, also in dem Moment, in dem Sie sozusagen im Rahmen Ihres Bachelorstudiums schon so weit waren, dass Sie sich gut vorstellen könnten, wie sowas entworfen werden würde, haben Sie da etwas in den Raum gestellt? Also wie ging das Ding los? Oder war das schon ein Motiv, das Sie schon lange in sich trugen?
Also ein Thema, was mich in der Gestaltung immer beschäftigt, ist Inklusion und auch Produktlücken aufzudecken und zu schließen. Und ich beschäftige mich auch selbst sehr viel mit Gender Design. Also ich bin auch Mitglied im International Gender Design Network und versuche da auch immer zu schauen, was kann man da eigentlich noch so tun als DesignerIn. Und genau, wir haben ja auch die Möglichkeit, Gesellschaft inklusiv zu gestalten, indem wir gestalten. Und ich wusste, als es angefangen hat mit meiner Bachelorarbeit, dass ich was zum Thema Geburt machen möchte, weil das auch ein Bereich ist, der halt noch nicht so wirklich angefasst wurde gestalterisch. Und bin dann da eben in die, wie gesagt, in die Recherche gegangen, ins Gespräch gegangen mit der Hebamme und genau, bin dann irgendwann auf Eigeninseminationen gekommen und hatte mich vorher damit auch noch nicht so wirklich auseinandergesetzt. Also ich bin ja auch, ich würde sagen, das Thema Kinderzeugen ist jetzt auch noch nicht ein Thema, was in meinem Freundinnenkreis oder bei mir wirklich Thema ist. Aber habe dann da eben Research gestartet und dann gemerkt, okay, das ist wirklich ein Bereich, der ganz, ganz viele Menschen anspricht und dass es da eben halt diese riesige, riesige Lücke gibt.
Wenn nochmal zur Hochschule der Bildenden Künste Saar, das ist eine relativ kleine Hochschule, die nicht so sehr bekannt ist, aber eine sehr gute Hochschule bekanntermaßen, die eben so Ende der 80er Jahre praktisch als Neugründung auf Basis einer älteren Schule entstanden ist. Also wenn Sie mal kurz beschreiben, was macht denn das Studium an der Hochschule der Bildenden Künste Saar besonders oder wieso sind Sie da, wieso studieren Sie da?
Also erstens haben Sie es ja auch gerade schon gesagt, es ist eine kleine Hochschule. Das hat manchmal auch einen Vorteil tatsächlich, weil man sehr eng mit den Dozierenden zusammenarbeitet und ja da auch wirklich wahnsinnig viel Unterstützung bekommt. Und die Schule ist interdisziplinär. Also das bedeutet, man kann, selbst wenn ich jetzt Produktdesign dort studiere, eigentlich alle Kurse belegen. Ob das jetzt Freikunst ist, ob das Kommunikationsdesign ist, Film und so weiter. Und dadurch auch ganz viele Transferleistungen eigentlich in die Gestaltung mit einbringen.
Das ist ja, gibt wahrscheinlich auch selbst in dieser Bachelorarbeit einen praktischen und einen theoretischen Teil, nehme ich an. Den praktischen Teil, den sehen wir ja hier auf dem Tisch, also der theoretische Teil. Sie haben vorhin geschildert, dass Sie außerordentlich umfangreiche Recherchen anstellen mussten oder eben auch Studien sozusagen erarbeitet haben im Rahmen der Bachelorarbeit. Was war denn letztlich, also was ist der Inhalt des theoretischen Teils?
Der Inhalt des theoretischen Teils liegt eigentlich auch schon auf dem Tisch in komprimierter Form, okay. Weil das ist nämlich auch Teil des Produkts. Zum einen halt diese Sextoys, die diese Produktlücke schließen, aber zum anderen eben auch Informationsmaterial. Und genau, also über Themen zu informieren. Ne? Also
das habe ich vorher natürlich übergangen. Da liegt nämlich auch eine wunderbare Broschüre irgendwie.
Genau.
Also es ja gut illustriert ist.
Genau.
im Grauton, also.
Silber, Grau, genau. Ja. Genau. Und da stehen halt eben auch diese ganzen Themen dann drin, die halt mit Eigeninsemination einhergehen. Ob das jetzt körperliche Themen sind, ne? Also wie ist es eigentlich mit dem Zyklus? Wann sind fruchtbare Tage? Wie bekommt man ein besonders hochwertiges Ejakulat? Also wie muss man sich darauf vorbereiten? Und dann eben aber auch so rechtliche Themen, wie zum Beispiel, wie ist es eigentlich mit Stiefkindadoption und welche Absprechungen sollte man machen mit Personen, die Samen spenden, die dann vielleicht später aber nicht Teil der Familie sein möchten?
Wir haben also hier im DDcast immer wieder auch das Thema gehabt der Sprechfähigkeit von DesignerInnen. Also sie sind ja offenbar sehr eloquent. Das spielt natürlich auch eine sehr große Rolle, eben also gerade so bei so komplexen Themen in der Lage zu sein, das zu vermitteln und es eben auch zu propagieren. Sie haben ja jetzt auch gesagt, sie haben verschiedene Schnittstellen, wo sie mit Leuten drüber reden müssen und manche Leute werden wahrscheinlich das also strikt ablehnen aus, sag ich mal, religiösen Gründen vielleicht, dieses ganze Thema. Das ist vielleicht eine komische Frage, aber wieso sind Sie denn so eloquent?
Okay, ja. Danke erstmal. Also ich glaube, dass es auch einfach ein Prozess ist. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, über das Thema zu reden, dann da lief das nicht so flüssig bestimmt. Also keine Ahnung, ich habe keine Aufnahmen davon gemacht, aber mittlerweile ist es für mich einfach so, als würde ich über jedes andere Produkt sprechen. Und genau, auch in der Recherche, ich habe mich so viel mit Sextoys beschäftigt, das ist für mich einfach wie ein Löffel.
Ja gut, es ist eindeutig, dass Sie damit irgendwie auf eine sehr pragmatische Art und Weise eben auch umgehen können, aber während Sie gleichzeitig eben auch die politische Dimension des Ganzen also immer mit einbeziehen. Also das ist natürlich, erstmal ist es, und das finde ich auch das Schöne daran, deshalb ist es mir auch wichtig, diese Sendung zu machen, es ist eben ein Produkt, das sich mit anderen Aspekten beschäftigt als praktisch alle anderen Produkte, die wir eben gerade in Abschlussarbeiten sehen. Das war ja eben auch prämiert worden im Rahmen der German Design Graduates am Rat für Formgebung, mit denen wir übrigens künftig auch als Medienpartner zusammenarbeiten werden. Das ist deshalb bemerkenswert, weil es eben, habe ich vorhin schon mal gesagt, eine Bachelorarbeit ist, eben so komplex ist, dass man sagt, das gibt's eigentlich gar nicht, dass man das im Rahmen von so einer kurzen Zeit hinkriegen kann und eben auch so gut vermittelt wird. Und das möchte ich einfach an der Stelle nochmal unterstreichen. Das ist für uns, jetzt auch für die Designszene, nicht nur ein tolles Produkt, es ist auch ein Beleg dafür, dass man komplett neue Themenfelder erschließen kann. Also das finde ich eigentlich das fast Erstaunlichste daran. Wie hat denn jetzt Ihr persönliches Umfeld darauf reagiert, dass Sie diese Arbeit gemacht haben, also Ihre Freundin oder Ihre Familie? Was ist denn da passiert? Also haben die gesagt, ja, völlig normal, wir haben nichts anderes von dir erwartet oder so.
Tatsächlich auch gut. Also ich habe bis jetzt auch wirklich wenig negative Erfahrungen gemacht.
Okay.
Und genau, das freut mich auch sehr und ich hoffe, das bleibt auch so. Ich habe das ja vorhin auch gerade mit dem Löffel gesagt, ich will das noch mal betonen. Es ist ein sensibles Thema.
Ja, klar.
Und genau, deswegen bin ich da froh, so viel Unterstützung auch zu haben. Weil es auch, wenn es so rüberkommt, oder wenn Sie sagen, dass es eloquent ist, was ich sage, ich bin da immer sehr drauf bedacht, dass ich genau eben gut mit dieser Thematik umgehe und eben eine Sensibilität damit auch habe.
Ja gut, man ist eben für die, also für allejenigen, die es eben einsetzen wollen und werden, jeweils eine existenzielle Fragestellung, sich damit zu beschäftigen. Also jetzt eben ein Kind eben aus einer Befruchtung anzustreben oder dazu beitragen zu können. Das sind also so wichtige Lebensentscheidungen auch. Wenn man jetzt mal drüber spricht, also was Sie mit Ihrem Studium auch erreichen wollen. Also Sie sind ja jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, im Masterstudium oder wahrscheinlich gegen Ende des Masterstudiums. Und was haben Sie mit Ihrer Masterarbeit vor? Ist es wieder sozusagen die Weiterausarbeitung dieses Produktes? Und dann natürlich die Frage, haben Sie eine Vorstellung von dem, also wie Sie sich selbst als junge Designerin dann in der grausamen Realität außerhalb der Schule entwickeln wollen.
Ja, das ist immer, wenn man dann so den geschützten Raum verlässt.
Ja, genau.
Ich beschäftige mich, wie gesagt, neben der Masterarbeit auch immer noch mit diesem Projekt, weil, wie gesagt, ich will auch, dass es Marktreife bekommt und dass es auch wirklich produziert wird. Mhm. Und gleichzeitig hat meine Masterarbeit ein bisschen eine andere Richtung, also trotzdem auch ein artverwandtes Thema. Da geht es um KI und Machine Bias und wie man ethisch gestaltet mit künstlicher Intelligenz. Und auch im Bereich Gender Design wird es sein. Also so ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht es. Was ich mir wünschen würde, wenn ich jetzt so überlege, was ich eigentlich machen will, wenn ich aus diesem Hochschulkontext herauskomme, ich könnte mir vorstellen, vielleicht auch selbst, also dann selbst auch zu gründen mit Food dann auch zusammen und ein Büro vielleicht auch zu machen, wo es um Inklusion und Design geht, also wo es darum geht, Produktlücken zu schließen. Ich könnte mir vorstellen, aber auch in die Lehre zu gehen, wenn ich Berufserfahrung gesammelt habe, noch mehr Berufserfahrung gesammelt habe. Genau, aber das ist auf jeden Fall das Ziel, Inklusion durch Design und Produktlücken schließen.
Dieses Produktlücken schließen, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Also man zu erkennen, wo etwas nicht ist. Also man zu erkennen, wie man irgendwie eine Variation entwickeln kann, das ist sowohl das Banalste, was es gibt, oder am besten eine Kopie. Aber die Suche nach etwas, wo nichts ist. Wie gehen Sie denn da vor, wenn ich fragen darf? Also ich meine, ich verstehe, was da hier passiert ist, dass Sie sozusagen in diesen Raum rein, weil Sie sich mit Geburt beschäftigen wollten. Aber das finde ich einen super interessanten Punkt. Also Produktlücken schließen. Ich nehme den Begriff einfach nochmal auf.
Ich glaube, das passiert auch automatisch, dass man immer wieder darauf stößt. Also wenn man eben neugierig ist, wenn man mit Leuten ins Gespräch kommt, wenn man sich eh auch schon mit dem Thema Inklusion auseinandersetzt und da auch schaut, was gibt's für Lehrstellen. Und genau, ich habe das ja vorhin auch beschrieben, bei mir ging es am Anfang um Geburt. Und über Geburt bin ich dann auf Eigeninsemination gekommen. Also ich glaube, es ist schon fast unmöglich, da nicht drauf zu stoßen, wenn man da nicht... Genau.
Weiß ich nicht, ob
ja, vielleicht übersieht man es auch.
Ja,
ich weiß
ich auch gerade sagen. Also, das ist ja eigentlich die besondere Kunst, eben zu erkennen, dass da was ist. Aber ich habe nochmal eine Frage zum Thema Ihres Hintergrundes. Also wir hatten jetzt hier zahlreiche Gespräche geführt mit insbesondere Architekten, die aus Architekten-Elternhäusern stammen. Mhm. Sind Sie irgendwie familiär vorbelastet, dass Sie eben so früh in der Lage sind, so komplexe Themen anzupacken?
Also ich komme auf jeden Fall aus einer Familie, wo Kreativität früh schon gefördert wurde. Also okay. Wo es auch, genau, also meine Familie macht was mit Gestaltung oder mit Kunst. Von daher habe ich da auf jeden Fall auch schon Vorteile gehabt. Und ja.
Das spielt auf jeden Fall eine sehr große Rolle beim Grundverständnis dessen, was Gestaltung ist, also dass man eine Idee hat. Erstens, du kannst gestalten. Zweitens, du bist dazu aufgefordert, eben auch komplett neue Dinge zu machen, also was eben dieses kreative Denken betrifft. Und dann kommt auch natürlich auch die Fachterminologie, die man vielleicht am Abendessenstisch mitbekommt oder mal mithört, auch mit ins Spiel. Jetzt, wo geht's jetzt hin? Ich meine, Sie haben vorhin gesagt, also ich kann mir vorstellen, zu gründen. Ich kann mir vorstellen, eben auch in eine Bürogemeinschaft zu gehen oder gegebenenfalls auch in die Lehre. Wo sehen Sie sich denn jetzt in 5 Jahren? So eine Frage darf ich, glaube ich, stellen. Also, weil Sie ja jetzt eben auch schon über den Studienabschluss hinausblicken können. Und ich glaube, alle, die die Arbeit gesehen haben, auch bei den verschiedenen Präsentationen von German Design Graduates und heute, wenn Sie sagen, naja, Sie haben offensichtlich auch ein großes Potenzial, Dinge zu entwickeln, die wir vielleicht so in der Form nicht gesehen haben, oder Dinge weiterzuentwickeln, die dessen würdig sind. Wo sehen Sie sich so in 5 Jahren?
Danke. Ja, also ich glaube, wie ich vorhin schon gesagt habe, vielleicht mit meinem eigenen Büro. Und genau da, aber das Thema Inklusion durch Design eben da voranbringen. Oder dann vielleicht auch in der Lehre. Also ich fände es auch total schön, mal einen Kurs geben zu können über Sextoy-Gestaltung und das da eben auch nochmal so ein paar Tabus auch mehr zu brechen.
Da kann ich nur empfehlen, in den DDC einzutreten. Aber gut, ich freue mich auch sehr, dass Sie Ihre Hochschule eben auch so beschrieben haben, weil das ist für uns natürlich auch ein Thema, die Hochschulen kennenzulernen, die eben nicht so in der Hauptaufmerksamkeit stehen, also kleinere Hochschulen auch. Das fand ich auch einen guten Punkt, dass Sie sagten, eben die Arbeit das Studium an einer kleineren Hochschule hat auch eine ganze Reihe von elementaren Vorteilen. Ich komme jetzt aber auch schon zu unserer Abschlussfrage, die wir ja immer stellen. Das wissen Sie ja als irgendwie treue Hörerin. nämlich, was ist gut?
Was ist gut? Gut ist, über Tabus zu sprechen, Tabus zu brechen. Ein Reim. Und genau, die Augen offen zu halten, Dinge sichtbar zu machen, Produktlücken zu schließen und zu inkludieren.
Vielen herzlichen Dank. Also ich bin schwer beeindruckt von dem, was Sie da gemacht haben, und ich bin mir auch sicher, dass wir von Ihnen noch einiges hören werden. Von daher wünsche ich Ihnen erstmal irgendwie noch einen schönen Nachmittag und eine gute Rückfahrt nach Saarbrücken.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank. War sehr schön.
Das war Juliane Kühr im Gespräch mit Georg. Das Thema Eigeninsemination bietet eine beeindruckende Vielzahl von Berührungspunkten zu juristischen, medizinischen, kommunikativen und auch politischen Themen. Mit dieser Kompetenz im Umgang mit unserer Gesellschaft ist die Designerin Juliane Kühr ein echtes Vorbild, nicht nur für junge GestalterInnen. Nächste Woche treffen wir dann einen renommierten Wissenschaftler, er ist Mitglied bei Science for Future, Aktivist und Filmemacher Gerhard Kreiser, fordert auf streng wissenschaftlicher Basis, wir brauchen den Systemwechsel. Wie er das sehr eindrucksvoll und nachvollziehbar begründen kann, erfahrt ihr dann in unserer Folge 185. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche. Eure Telecast-Redaktion.